Für mich ist es eine ganz große Freude, dass wir nun während einer Woche täglich etwas Zeit haben, miteinander besondere Fragen und auch schwierige Bibeltexte zu studieren. Ich bin kein Theologe und sollte ich in diesen Tagen etwas sagen, das mit Gottes Wort nicht übereinstimmt, dann bitte sagt es mir. So wie ihr bin auch ich ein Lernender. Ich bin immer dankbar, wenn ich auf Fehler aufmerksam gemacht werde. Ich musste anhand von Aussagen der Bibel schon oft umdenken und werde es wahrscheinlich auch in Zukunft noch manches Mal tun müssen. Die Bibel ist ein Buch, in welchem der ungebildetste und der intelligenteste Mensch ein ganzes Leben studieren kann. Und keiner von beiden kommt je zu dem Punkt, da er die Bibel beiseite legen kann, mit der Begründung, nun alles zu wissen und zu verstehen. Schon das allein ist ein kräftiger Beweis, dass Gott hinter diesem Buche steht. Schwierige Texte sind für mich solche, die ich nicht verstehe. Vielleicht ist für jemand von euch heute eine Bibelstelle noch schwierig und unverständlich, am Ende der Woche aber ist die Stelle verständlich und gehört nicht mehr zu den schwierigen Texten. Wenn das beim einen oder anderen in dieser Woche der Fall sein darf, dann hat sich unser Beisammensein gelohnt. Beim Bibelstudium müssen wir uns vor etwas hüten. Jeder Mensch ist durch seine Erziehung, Umgebung, durch den Beruf, besonders auch durch seine religiöse Erziehung geprägt. Er hat sich im Laufe der Jahre ein Weltbild angeeignet und lebt in gewissen Vorstellungen. Es liegt in der Natur der meisten Menschen, dass sie diese Vorstellungen verteidigen, anderen mitteilen und überall Bestätigungen dafür suchen. Unzählige Menschen lesen die Bibel nur, um für ihre Vorstellungen Bestätigung zu finden. Sie sind nicht willig, ihre Vorstellungen anhand der Bibel korrigieren zu lassen. Es ist interessant, dass diese Menschen dann immer wieder bei schwer verständlichen Texten hängen bleiben und diese dann so auslegen, dass sie in ihr Konzept passen. Anhand eines Beispiels möchte ich dies erklären. Die Bibel lehrt ganz eindeutig die Großtaufe. Da gibt es viele Fakten, die unwiderlegbar sind. Rufen wir uns einige in Erinnerung. In Markus 16, Vers 15 und 16 gibt Jesus für die neutestamentliche Gemeinde den Auftrag, in alle Welt zu gehen, das Evangelium zu predigen und die Leute, die diesem Evangelium glauben, zu taufen. Dieser Text allein schließt jegliche Säuglingstaufe aus, denn der Säugling kann noch gar nicht hören, dem Säugling kann man nicht predigen, er kann noch nicht glauben und aufgrund des Glaubens getauft werden. Die Handlung der Taufe hat einen tiefen Sinn. Das Untertauchen im Wasser, das Begrabenwerden, das Sterben des alten Menschen, das aus dem Wasser steigen, das Abwaschen der Sünde, das neue Leben in Christus. Lest doch einmal Römer 6, Vers 1 bis 11. Es ist vielleicht gut, wenn ihr euch diese Bibelstellen aufschreibt und dann, wenn ihr Zeit habt, die Texte durchlest und auch in eurer Bibel anstreicht. Nehmt mal daheim die Konkordanz zur Hand und lest alle Stellen, in denen von der Taufe die Rede ist. Dann seht ihr, dass Menschen aufgrund ihres Glaubens getauft wurden. Bei der Taufe stieg der Taufende mit dem Täufling ins Wasser hinein und taufte ihn. Jesus gab den Befehl zu taufen. Petrus sagte in der Pfingstpredigt, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf dem Namen Jesu zur Vergebung der Sünden. Das steht in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Und dann im Vers 41 heißt es, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Als Jesus sich von Johannes taufen lassen wollte, wehrte Johannes ihm, doch Jesus sagte, er soll ihn taufen, denn es gebührt sich alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Darauf stieg Johannes mit Jesus ins Wasser hinunter und taufte ihn. Als Philippus sah, dass der Kämmerer an Jesus glaubte, stieg er mit ihm ins Wasser hinunter und taufte ihn. Dem Nikodemus sagt Jesus, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Diese und andere Stellen zeigen, wann, wie und warum getauft werden soll. Als im Laufe der Zeit der große Abfall vom Evangelium kam, wurde wie so vieles anderes auch die Taufpraxis geändert. Nach und nach entstand die Säuglingsbesprechung. Sprecht mal mit Christen, welche für die Säuglingsbesprechung einstehen, über die biblische Taufe. Ihr werdet erleben, dass diese sofort mit der Bibel beweisen wollen, dass die Kindertaufe, wie sie sie fälschlich nennen, biblisch sei. Zwei Bibelstellen haben die Leute sofort zur Hand, um dies zu beweisen. Lasset die Kindlein zu mir kommen, wehret ihnen nicht, denn das Himmelreich ist ihrer. Die Jünger schicken einige Mütter mit ihren Kindern weg, weil sie vielleicht denken, Jesus sei zu müde oder zu beschäftigt, um sich mit Kindern abzugeben. Nun aber sagt Jesus, lasset diese Kinder nur ruhig zu mir kommen. Und dann segnet er diese Kinder. Ich möchte euch nun fragen, was hat das mit deiner Kindertaufe oder mit der Taufe zu tun? Überhaupt gar nichts. Und trotzdem ist dies eine der zwei wichtigsten Stellen für die Befürworter der Säuglingsbesprengung. Die andere Stelle ist die, er und die Seinen ließen sich taufen. Aber es steht kein Wort, dass in der Familie auch Säuglinge oder unmündige Kinder waren. Aber die Stelle muss her, um die sogenannte Kindertaufe zu beweisen. Die Menschen haben viele Ausreden und Ränke, sogar viele mit einem biblischen Anstrich erfunden, um dem klaren Befehl Jesu nicht Folge leisten zu müssen. Was sind die Folgen einer solchen Handlungsweise? Ich möchte mit euch einen Text lesen, und zwar in 2. Petrus 3, Vers 16. Da ist etwas von dem die Rede, was es für Folgen hat, wenn wir die Bibel falsch auslegen. Wie er auch in allen Briefen davon redet, in welchen sind etliche Dinge schwer zu verstehen, welche die Ungelehrigen und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Sie tun es zu ihrer eigenen Verdammnis. Und ich möchte jetzt fragen, wo liegt dann der Fluch bei der Säuglingstaufe? Ich möchte nur eine Seite aufzeigen. Durch die Kindertaufe werden einfach alle Menschen in einem christlichen Land Christen. Ob sie ein gotteslästerliches Leben führen oder nicht, sie sind einfach Christen. Und anstatt dass die Christen für die heidnische Welt ein Segen sind, wurden sie gerade deswegen zu einem großen Fluch. Würden sich nur die Christen nennen, welche eine persönliche Entscheidung für Gott getroffen haben und sich dann laut Jesu Befehl taufen ließen, dann wäre sicher bei unzähligen Heiden der Wunsch erwacht, auch so wie diese zu werden. Natürlich wären es nur wenige Christen im Vergleich zu heute, aber diese wenigen, die es ernst nehmen, wären eher ein Licht und ein Salz in der Welt gewesen. Nun gehen wir zurück zu unserem Thema. Ein Segen vom Bibelstudium haben wir nur dann, wenn wir willig sind, unsere Anschauungen korrigieren zu lassen und nur dann, wenn wir willig sind, neuem Licht, das Gottes Wort uns vermittelt, zu folgen, koste es, was es will. Hören wir auf, zuerst auszurechnen, was es uns bringt oder was wir verlieren, wenn wir den Anweisungen der Bibel folgen. Nur wer willig ist, auch das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus ganz zu gehorchen, wird schlussendlich das Ziel erreichen. Und nun noch ein Wort zu den Bibeltexten und Fragen, die wir in dieser Woche miteinander studieren. In der letzten Woche ist mir ein Zeitungsartikel über die Mormonen zugesandt worden. Und so wollen wir einige Fragen in diesem Zusammenhang miteinander betrachten. Dann etwas ganz anderes. Ihr wisst sicher, dass Heidi, welche diese Woche auch hier unter uns weilt, erst seit einem Jahr getauft ist. Sie wurde ganz besonders wegen dem Sabbat von allen Seiten konfrontiert. Sie hat mir manches Erlebnis erzählt und auch eine ganze Reihe Briefe, die sie erhielt, zum Lesen gegeben. Und mit diesen Fragen wollen wir uns auch befassen. Und dann noch ein drittes Gebiet. Gerade vor einigen Tagen, als ich in der Bahn unterwegs war, gab mir ein netter junger Mann eine Kassette über Israel. Diese wollen wir uns anhören und dann einige Texte miteinander studieren. Vielleicht tauchen in diesen Tagen noch andere Fragen auf. Auf jeden Fall wird uns der Stoff nicht ausgehen. Beginnen wir also mit dem Artikel über die Mormonen. Im Zeitungsartikel, welcher mir zugesandt wurde, wird berichtet, dass in einigen Gegenden in der Schweiz die Mormonen die ganzen alten Archive durchstöbern und die Namensregister von Hunderttausenden verstorbenen Schweizern verfilmen. Diese Namen werden dann im Staate Utah, also im Mormonenstaat in Amerika, Nordamerika, in Bunkern aufbewahrt. Diese Verstorbenen werden dann getauft. So sollen schon die Namen von hunderten Millionen verstorbener Menschen aus aller Welt in Utah gespeichert worden sein. Es soll schon weit über eine Milliarde solcher Namen haben, die gespeichert sind. Und diese Toten wurden alle getauft. Diese Taufpraxis widerspricht der biblischen Lehre über die Taufe. Und zwar mindestens so sehr wie die Praxis der Kindertaufe oder die Praxis jener Leute, die sagen, wir müssen nur geistgetauft sein. Aber auch für das Taufen der Verstorbenen gibt es scheinbar einen Text in der Bibel. Und die Mormonen brauchen diesen Text, das ist für sie ein grundlegender Text in ihrer ganzen Lehre. Wenn sie auch sonst die Bibel nicht annehmen, nicht akzeptieren, aber diesen Text hier, den brauchen sie und den zitieren sie immer wieder. 1. Korinther 15, Vers 29. Was machen sonst die sich taufen lassen für den Toten, so überhaupt die Toten nicht auferstehen? Was lassen sie sich taufen für den Toten? Wenn man den Text so liest, dann ist man im ersten Moment erstaunt. Und ich muss sagen, dieser Bibeltext hat auch mir einige Zeit Sorgen bereitet, weil ich keine Antwort auf diesen Text hatte. Aber ich bin so froh, dass ich heute weiß, was dieser Text bedeutet. Und ich hoffe, dass ihr alle, wenn wir den betrachtet haben, gut versteht, was der Apostel Paulus hier geschrieben hat. Um diesen Text zu verstehen, müssen wir ihn im Zusammenhang lesen. Und zwar beginnen wir 1. Korinther 15 von Vers 12 an. So aber Christus gepredigt wird, dass er sei von den Toten auferstanden, wie sagen denn etliche unter euch, die Auferstehung der Toten sei nichts? Ist aber die Auferstehung der Toten nichts, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden auch erfunden als falsche Zeugen Gottes, dass wir wieder Gott gezeugt hätten, er hätte Christum auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn so die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, so in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Bis hierher einmal. Wir haben hier 10 verschiedene Punkte, die nicht wahr sind oder sinnlos sind, wenn es keine Auferstehung gibt. Und jetzt nehmen wir alle den Bleistift oder den Farbstift und unterstreichen uns diese 9 oder 10 Punkte. Ich beginne im Vers 13. So ist auch Christus nicht auferstanden. Vers 14. So ist unsere Predigt vergeblich. Nochmals Vers 14. So ist auch euer Glaube vergeblich. Vers 15. Wir würden als falsche Zeugen erfunden werden. Vers 16. So ist Christus auch nicht auferstanden. Vers 17. So ist euer Glaube eitel. Vers 18. Nochmals 17. So seid ihr noch in euren Sünden. Vers 18. So sind die in Christus Entschlafenen verloren. Vers 19. So sind wir die elendesten unter allen Menschen. Bernhard, wie viele Striche hast du gemacht? Wie oft? Wie viele Punkte wurden angegeben? Ja, richtig. 9 Punkte, 9-mal gibt der Apostel Paulus einen Punkt bekannt oder eine Sache bekannt, die sinnlos ist, wenn es keine Auferstehung gibt. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt von Vers 20 bis 28 und Vers 29 bis 32 oder bis 34 fährt der Apostel weiter mit dem, was wir jetzt gelesen haben. Er zählt nun weiter auf, was alles sinnlos ist, wenn es keine Auferstehung gibt. Ich lese es jetzt im Zusammenhang. Was machen sie sonst, die sich taufen lassen für den Toten, so überhaupt die Toten nicht auferstehen? Was lassen sie sich taufen für den Toten? Und was stehen wir alle Stunde in der Gefahr? Bei unserem Ruhm, den ich habe in Christo Jesu, unserem Herrn, ich sterbe täglich. Habe ich nach menschlicher Meinung zu Ephesus mit wilden Tieren gefochten? Was hilft's mir? So die Toten nicht auferstehen, lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also von Vers 12 bis 19 zählt er 9 Punkte auf, die sinnlos sind, wenn es keine Auferstehung gibt. Und von Vers 29 bis 33 fährt er mit demselben Thema fort. Nun eine Frage. Hat Paulus gelehrt, man könnte Tote taufen, wenn er im gleichen Kapitel sagt, 22 bis 24, denn gleich wie sie in Adam alle sterben, also werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden. Da ist vom Tod und von der Auferstehung die Rede. Ein jeglicher aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus, also zuerst ist Christus wieder lebendig geworden, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird, danach das Ende, wenn er das Reich Gott und dem Vater überantworten wird, wenn er aufheben wird alle Herrschaft und alle Obrigkeit und Gewalt. Oder kann der Apostel Paulus eine Taufe lehren für die Toten, wenn er sagt, wenn es keine Auferstehung gibt, so die Toten nicht auferstehen, lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann könnt ihr doch nicht so sprechen, wenn es eine Taufe gäbe für die Toten und man sich nachher, nach dem Tode, nochmals bekehren könnte. Nun, was will er mit dem Vers sagen? Der Vers 29 über die Taufe der Toten ist einfach eine Kommafrage, eine Satzstellungsfrage. Ich lese jetzt den Text und verschiebe die Komma oder die Fragezeichen oder die Satzzeichen und ihr werdet sofort verstehen, was der Apostel Paulus meint. Was machen sonst die sich taufen lassen? Für den Toten, so die Toten nicht auferstehen. Was lassen sie sich taufen für den Toten? Merkt ihr, was der Apostel Paulus sagen wollte? Was machen sonst die sich taufen lassen? Wenn es keine Auferstehung gibt, dann lassen wir uns nur für den Tod taufen, dass wir nachher tot sind. Und dann kommt noch etwas anderes dazu. Im ersten christlichen Jahrhundert, als der Korintherbrief geschrieben wurde, bedeutete es da und dort schon Tod, wenn ein Mensch sich zu Christus bekannte, sich taufen ließ. Dann gab es oft Märtyrer. Also, der Apostel Paulus sagt, ich lese es jetzt oder erkläre es euch nochmals im ganzen Zusammenhang, wenn es keine Auferstehung gibt, ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn es keine Auferstehung gibt, ist unsere Predigt vergeblich, euer Glaube vergeblich und so weiter. Vers 29. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist die Taufe sinnlos. Dann lassen wir uns doch nicht taufen, um dann zu sterben als Märtyrer. Und jetzt lese ich weiter. Und was stehen wir alle Stunde in der Gefahr? Bei unserem Ruhm, den ich habe in Christo Jesu, unserem Herrn, ich sterbe täglich, habe ich nach menschlicher Meinung zu Ephesus mit wilden Tieren gefochten. Was hilft's mir? So die Toten nicht auferstehen. Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also, die Taufe ist etwas absolut Sinnloses, wenn es keine Auferstehung gibt. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Wenn ich daran denke, was der Apostel sagt im Vers 51 und 52 im selben Kapitel, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen oder wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden und dasselbe plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Die Auferstehung findet statt, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und die einen auferstehen dann zum Leben, die in ihrem jetzigen Leben Christus angenommen haben, sich bekehrt haben, die Wiedergeburt, die Taufe, all das erlebt haben, die werden auferstehen zum Leben, die Böses getan haben in diesem Leben, werden auferstehen zum Gericht. Nirgends in der Bibel gibt es einen Text, der sagt, dass wir, wenn wir gestorben sind, an unserem Schicksal etwas ändern können. Es gibt ein Sprichwort, so wie man den Baum fällt, so liegt er. Wenn der Mensch sich nicht für Christus entschieden hat, kommt der Moment in seinem Leben, wo es zu spät ist. Ich lese gerade noch Vers 53 und 54. Denn dies Verwesliche, also bei der Wiederkunft Christi, muss anziehen die Unverweslichkeit Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche wird anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg, und so weiter. Hier in diesen beiden Versen kommt das Wort Unsterblichkeit zweimal vor. Dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, dies Sterbliche die Unsterblichkeit. Zweimal. Wisst ihr, wie oft in der ganzen Bibel das Wort Unsterblichkeit vorkommt? Nur drei Male. Zweimal hier und noch einmal in 1. Timotheus 6, Vers 16. Und ich möchte euch jetzt raten, schreibt hier bei Vers 53 und 54 am Rand hin 1. Timotheus 6, Vers 15 und 16. Den Vers müsst ihr euch gut merken. In dem Vers heißt es, dass Gott allein Unsterblichkeit hat. Haben wir dann auch Unsterblichkeit, wenn Gott allein hat? Nein. Gott hat allein. Und wenn Jesus wiederkommt, bekommen seine Kinder, die ihm nachgefolgt sind, die ihr Leben dem Heiland übergeben haben, bekommen auch sie Unsterblichkeit. Eine Frage. Wenn Gott allein hat, und wir sie erst bekommen, wenn Jesus wiederkommt, haben wir dann jetzt Unsterblichkeit? Stimmt es dann, wenn die ganze Christenheit von der Unsterblichkeit des Menschen spricht? Der ganze Spiritismus lehrt, dass wir unsterblich sind? Dass Tod nicht tot ist? Dass wir nur in einer anderen Form weiterleben? Und dann eben noch getauft werden können und all diese Irrlehren? Die Bibel sagt, Unsterblichkeit ist ein Geschenk, das wir bei der Wiederkunft Christi erhalten, aber jetzt noch hat Gott allein Unsterblichkeit. Wir könnten natürlich lange jetzt Verse lesen miteinander, aber wir wollen nur einige wenige miteinander betrachten. Schlagen wir den 2. Timotheusbrief auf, Kapitel 2, Vers 16 bis 18. Der Apostel Paulus ist am Ende seines Lebens. Der 2. Timotheusbrief ist der letzte Brief, den er geschrieben hat. Und dann ist er als Märtyrer gestorben, vielleicht schon einige Tage nach dem Schreiben dieses Briefes. Und am Ende des Lebens des Apostels Paulus begannen schon in den Gemeinden diese Irrlehren sich breit zu machen. Ganz besonders das platonische griechische Denken wurde immer stärker in den Reihen der damaligen Gläubigen wirksam. Und so schreibt er dem Apostel, dem Timotheus, dem jungen Mitarbeiter, von seiner Not. Und da sagt er in Kapitel 2, Vers 16 bis 18, oder 15 schon, befleißige dich, Gott, dich zu erzeigen als einen rechtschaffenen und unsträflichen Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit, weil es eben andere gegeben hat, die es nicht recht geteilt haben. Des ungeistlichen, losen Geschwätzes entschlage dich, denn es hilft viel zum ungöttlichen Wesen, und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs, unter welchen ist Hymenäus und Philetus, welche von der Wahrheit irregegangen sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und haben etlicher Glauben verkehrt. Zur Zeit des Apostels Paulus, gegen Ende seines Lebens, begannen diese Irrlehren, dass die Gläubigen schon leben, schon auferstanden seien, schon Unsterblichkeit haben, schon bei Jesus seien, sich breit zu machen. Und dem Apostel Paulus war es in seinem letzten Brief, den er in seinem Leben schrieb, ein ganz großes Anliegen, dies klarzustellen. Oder denken wir an eine seiner letzten Aussagen, Auch im Timotheusbrief Kapitel 4, in seinem letzten Kapitel, das wir schriftlich von ihm haben, Vers 7 und 8. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird. Nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Der Apostel Paulus hatte eine wunderbare Hoffnung. Er hatte die Hoffnung auf die Auferstehung am jüngsten Tage, dass Jesus ihn dann auferweckt und in sein Reich nimmt mit allen anderen Gläubigen. Als Übergang zu den nächsten Texten lese ich ein Zitat aus dem Buch Der große Kampf, Seite 524. Um ihr Lehren oder unchristliche Bräuche zu unterstützen, lösen manche bestimmte Schriftstellen aus ihrem Zusammenhang und führen vielleicht die Hälfte eines einzelnen Verses zur Bestätigung ihrer Behauptung an, obgleich der übrige Teil den entgegengesetzten Sinn hat. Wer das Studium der Heiligen Schrift nicht in betendem, demütigem, lernbegierigem Geist durchgeführt, dann werden sowohl die einfachsten und deutlichsten als auch die schwierigsten Stellen in ihrer wahren Bedeutung entstellt. Es gibt noch andere Texte, wo die Satzstellung oder ein Satzzeichen eine ganz große Rolle spielt. Wir wissen, dass im griechischen Grundtext keine Komma und Satzzeichen gibt. Die wurden einfach später eingesetzt, um es besser lesen zu können. Und ich möchte mit euch noch zwei Stellen betrachten, bei denen das Satzzeichen auch eigentlich eine ganz große Rolle gibt oder dem Text einen ganz anderen Sinn gibt. Ich hatte einmal eine Bibelstunde mit einer katholischen Familie. Und ich habe in dieser Bibelstunde über die Bibel gesprochen, dass wir die Bibel allein als Grundlage nehmen sollen, dass sie die Grundlage unseres Glaubens darstellt, und habe mir dann alle Texte herausgesucht, und einer der wichtigsten Texte für mich war Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und ich wollte über diesen Text sprechen. Nun nahm ich eine katholische Übersetzung, weil diese Leute katholisch waren, und wollte aus ihrer Bibel diesen Text vorlesen. Aber der stand ganz anders in ihrer Bibel. Ich war am Anfang ganz schockiert. Ich habe mir gesagt, was haben die da übersetzt? Dort in der Bibel stand, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, wie die Schrift sagt. Ist das dasselbe? Also bei Luther geht es um Glauben, wie die Schrift sagt, und in der anderen Übersetzung geht es um den Glauben. Und wenn wir glauben, werden von unserem Leben Ströme des lebendigen Wassers fließen, so wie es in der Schrift steht. Ich ging diesem Text nach. Ich habe viele Übersetzungen hervorgenommen. Ich habe mit Leuten, die die Bibel kennen und gut studiert haben, gesprochen. Und ich bekam die Bestätigung, dass Luther hier falsch übersetzt hat, dass die katholische Übersetzung die richtige ist. Der Text heißt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wie die Schrift in zum Beispiel Jesaja 44, Vers 3 sagt, vom Wasser, das auf das Durstige fließt und so weiter. Das Komma spielt hier oder die Satzstellung eine ganz große Rolle in diesem Text. Und seit ich das studiert habe, diesen Johannes 7, 38, habe ich ihn nie mehr gebraucht, um zu sagen, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Klar, das stimmt auch, Dafür gibt es andere Stellen, aber ich habe diese Stelle nie mehr verwendet. Vielleicht das bekannteste Beispiel, was ein Satzzeichen für eine große Rolle spielen kann, ist Lukas 23, Vers 43. Da haben wir die Geschichte vom Schächer am Kreuz. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Es gibt sogar einige Übersetzungen, die sagen, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Aber merkt euch das gut, das Wort noch steht nicht im Grundtext. Das haben die Übersetzer dazu getan, um es noch schärfer zu sagen. Es heißt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, aber nicht heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Diesen Text kennen fast alle Leute. Und immer wieder wird er als Kronzeuge für die Unsterblichkeit der Seele verwendet. Ganz wichtig ist, dass wir ihn gut verstehen und auch einige Texte im Zusammenhang mit dieser Frage in unserer Bibel an den Rand schreiben. Zuerst lesen wir Lukas 23, Vers 42. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wenn wir jetzt eine Anzahl Bibelübersetzungen nehmen würden, zum Beispiel die Elberfelder, die Zürcher Bibel und andere Bibeln, dann würden wir schon hier sehen, dass Luther etwas nicht gut übersetzt hat. Der Schächer hat gesagt: Herr, denke an mich, wenn du in deinem Reich kommst. Oder andere sagen: in deinem Königreich kommst. Oder wenn du dein Reich aufrichtest. Oder ich glaube, es ist die Zürcher Bibel, sie sagt, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Der Schächer hat nichts anderes gebeten als das, was alle Juden erhofften: dein Reich komme. Sie haben auf das Aufrichten des Reiches gewartet. Und von diesem Reich hat Jesus so viel gesprochen, dass er wiederkommen werde und sein Reich aufrichten werde und dass er dann alle zu sich in sein Reich nimmt. Und der Schächer hat nichts anderes gefragt oder gesagt: Herr, denke an mich, wenn du dein Reich aufrichtest. Herr, denke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Herr, denke an mich, wenn du wiederkommst. Herr, denke an mich, wenn du alle, die Toten, die auferstanden sind, die Auferstandenen, die Lebenden, die verwandelt wurden, zu dir in dein Reich nimmst. Er hat nichts anderes gebeten. Das müssen wir uns ganz gut merken. Und jetzt schreiben wir oder lesen wir zuerst ein paar Texte miteinander. Ich will sie jetzt nicht lesen, aber ich möchte euch jetzt sagen, schreibt diese Verse, es sind 5 Bibelstellen, an den Rand in eurer Bibel, damit ihr sie immer wieder lesen könnt, wenn ihr mit dieser Stelle in Berührung kommt. Die erste Stelle, Matthäus 16, Vers 21. Jesus spricht, dass er sterben wird und am dritten Tage auferstehen wird. Markus 9, Vers 31. Dann Lukas 18, Vers 31 bis 33. Als vierte Stelle schreiben wir an den Rand Matthäus 12, Vers 40. Und diesen Text lesen wir schnell miteinander. Denn gleich wie Jona war 3 Tage und 3 Nächte in des Walfisches Bauch, also wird des Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte mitten in der Erde sein. Eine fünfte Stelle, Johannes 20, Vers 17. Da ist Jesus gerade auferstanden aus dem Grabe gekommen, Maria kommt zu ihm, sie meint, sie sehe den Gärtner, und Jesus sagt, Maria, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht beim Vater gewesen. Eine Weile später sagt er zu den Jüngern, rühret mich an. Seht, dass ich es bin, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich es habe. Er lässt sich berühren. Wir müssen daraus schließen, dass er in dieser Zwischenzeit kurz im Himmel war, beim Vater war und die Bestätigung für sein Opfer bekommen hat. Er war also, als er auferstand, noch nicht im Himmel, wir könnten auch sagen, noch nicht im Paradies, er war noch nicht bei Gott, sondern er war 3 Tage und 3 Nächte, also die Zeit, wo er tot war, im Grabe. Ich glaube, das ist auch klar. Lesen wir jetzt nochmals Vers 43. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Dann, wenn ich wiederkomme, mein Reich aufrichte und alle, die Gläubigen, auferwecken werde zum Leben und sie zu mir nehmen werde. Nun betrachten wir noch eine andere Stelle in diesem Zusammenhang. Es ist nämlich interessant, dass die gleichen Leute, die behaupten, Jesus sei mit dem Schächer im Himmel oder im Paradies gewesen, die gleichen Leute lehren, Jesus sei die 3 Tage während des Todes in der Hölle gewesen und habe dort den Menschen in der Hölle, den Unbußfertigen, den Gottlosen, gepredigt. Was ist das doch für ein Widerspruch? Auf der einen Seite ist er mit dem Schächer im Paradies und auf der anderen Seite ist er die ganze Zeit in seinem Tod in der Hölle. Aber auch dafür haben diese Leute einen Text. Wir wollen 1. Petrus 3 aufschlagen und dort Vers 18 bis 20 miteinander lesen. Sintemal auch Christus einmal für unsere Sünden gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In demselben ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die Vorzeiten nicht glaubten, da Gott harrte und Geduld hatte, zu den Zeiten Noahs, da man die Arche zurüstete, in welcher wenige, das ist 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser. Nun lesen wir den Text noch einmal ganz kurz durch. Und zwar langsam mit einigen Erklärungen. Sintemal auch Christus einmal für unsere Sünden gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führte, bis hier ist, glaube ich, alles klar, und ist getötet nach dem Fleisch. Ich glaube, das sollte auch klar sein. Er hat sein Fleisch und Blut für uns gegeben, sein Leben für uns gegeben. Aber lebendig gemacht nach dem Geist. Und zu diesem lebendig gemacht nach dem Geist lesen wir Römer 8, Vers 11. Und dann wird uns klar, was der Apostel Petrus damit meint. Diesen Vers schreiben wir uns auch hier an den Rand. So nun der Geist des, der Jesum von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, um des Willen, dass sein Geist in euch wohnt. Also, der Geist Gottes hat Jesum lebendig gemacht. Der Geist Gottes, der auch in uns wohnen möchte, wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Der Geist Gottes hat Christus auferweckt und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist, lebendig gemacht durch den Geist. In demselben, also in diesem Geist, ist Christus, ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. Man könnte auch übersetzen, den Sklaven der Sünde. Nun schlagen wir im gleichen Petrusbrief Kapitel 1 auf und lesen da Vers 10 und 11. Und dann wird uns klar, in diesem Geist ist er auch hingegangen und hat gepredigt zu Zeiten Noahs, denen, die in der Sünde waren. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, also die alttestamentlichen Propheten, so auf euch kommen sollte, und haben geforscht, auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi, der in ihnen war. Also in diesen Propheten, in der alttestamentlichen Zeit, auch in Noah, war der Geist Christi, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christum kommen sollen und die Herrlichkeit danach. Also, nun wird uns schon ein bisschen klar. In diesem Geist ist Jesus, also in dem Geist, der ihn von den Toten auferweckt hat, durch die Propheten auch zur Zeit Noahs am Wirken gewesen. Lesen wir es im Zusammenhang. Und was hatte diese Predigt des Noahs, der den Geist Christi hatte, der von Christus als Werkzeug gebraucht wurde, was hatte diese Predigt für eine Wirkung? Nämlich die, dass 8 Seelen gerettet wurden. Vers 19, 1. Petrus 3, 19. In demselben ist er auch hingegangen, also Jesus durch den Geist, zu den Propheten, und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, den Sklaven der Sünde, die vorzeiten nicht glaubten, da Gott harrte und Geduld hatte zu den Zeiten Noahs, da man die Arche zurüstete, in welcher wenige, das ist 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser. Nur 8 Menschen haben die Predigt der Propheten, in denen der Geist Christi oder der Geist Gottes wirkte, angenommen. Wir schreiben also am Rand hin, da wo steht, in demselben ist er auch hingegangen, 1. Petrus 1, Vers 10 und 11. Und dann können wir noch eine Stelle hinschreiben. Hebräer 4, Vers 2. Denn es ist uns auch verkündigt, gleich wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, da nicht glaubten die, so es hörten. Merkt ihr, was da der Hebräerschreiber sagt? Jenen Leuten in der alttestamentlichen Zeit ist in derselben Weise das Wort Gottes verkündigt worden, eben durch den Geist Gottes, durch den Geist Christi, der schon damals wirksam war, aber jene zu der Zeit glaubten nicht. Zur Zeit Noahs waren es 8 Menschen, die glaubten. Schreiben wir auch am Rand hin Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn ist über mir, sagt Jesaja, darum, dass mich der Herr gesalbt hat, und er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Sklaven der Sünde, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, in der Sünde gefangen gebundenen, dass ihnen geöffnet werde den Sklaven der Sünde, dass sie loswerden. Merken wir diesen Gedanken, diesen Zusammenhang? Und dann schreiben wir am gleichen Ort auch noch hin, 1. Korinther 10, Vers 1 bis 4. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten, dass unsere Väter alle sind unter der Wolke gewesen und sind durchs Meer gegangen und sind alle auf Mose getauft mit der Wolke und mit dem Meer und haben einerlei geistliche Speise gegessen und haben alle einerlei geistlichen Trank getrunken. Sie tranken aber von dem geistlichen Fels, der mitfolgte, welcher war Christus. Zur Zeit Moses. Und Christus war auch zur Zeit Noahs wirksam, durch den Geist Gottes, durch seinen Geist. Und nur 8 Menschen haben die Botschaft angenommen. Da steht also gar nichts in diesen Versen, dass Jesus in der Hölle war und da den Gottlosen nochmals eine Möglichkeit zur Umkehr gegeben hat, ihnen gepredigt hat, sondern da ist die Rede von den Gefangenen in der Sünde zur Zeit Noahs, die Predigt Noahs hörten, eine Predigt, die durch den Geist Christi, der auch damals wirksam war, der durch den Geist Christi gepredigt hat. Jesus war während seines Todes nicht mit dem Schächer im Paradies und hat auch nicht in der Hölle gepredigt. Jesus war nach seinen eigenen Angaben von seinem Tode bis zur Auferstehung in der Erde im Grab. Das Taufen der Toten, das Predigen in der Hölle und vieles mehr sind so Türchen, mit denen Satan sagt, ihr müsst es nicht so ernst nehmen jetzt, ihr habt ja nachher noch die Möglichkeit, getauft zu werden oder nachher noch die Möglichkeit, umzukehren. Ich würde nun am liebsten mit euch die vielen klaren Texte lesen, die sagen, dass Jesus bei seiner Wiederkunft die Toten, welche im Glauben an ihn gestorben sind, auferweckt, dass er sie wieder lebendig macht. Warum auferwecken und lebendig machen, wenn sie schon wach sind und leben? Oder das sind die Stellen, die sagen, dass er ihnen bei der Wiederkunft Christi den Lohn bringt. Warum muss Jesus den Lohn bringen, wenn sie ihn schon empfangen haben? Ich denke an Johannes 14, 1 bis 3, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Warum zu sich nehmen, wenn sie schon bei ihm sind? Auch von den Bösen heißt es an mancher Stelle, dass sie auferstehen werden, um die Strafe zu bekommen. Aber warum dann auferstehen, um die Strafe zu bekommen, wenn sie schon in der Hölle sind? Über all diese Fragen könnten wir stundenlang reden, viele Texte lesen, aber wir wollen uns nun mit etwas anderem befassen, und zwar mit den Fragen, die Heidi, als sie sich für die Nachfolge Jesu entschied, mit denen sie dann am meisten konfrontiert wurde. Wenn die Leute hören, dass jemand Adventist wird, dann beginnen sie sofort mit dem Sabbat. Wie wenn den Adventisten der Sabbat das Wichtigste wäre.